Der Sneakpot ist im Streik. Wie schon angekündigt, haben wir die 3D-Sneak bestreikt. Anstatt uns Shark Horror 3D anzutun, haben wir andere Filme geschaut und möchten die für euch besprechen. Solange sie nicht noch laufen. Mit mir hier Claudia Perner.
Hallo.
Ich habe mir nichts für dich ausgedacht und für Martin auch nicht. Martin Arajek.
Hallo.
Und auf den Kokoschka kotzt
Stefan Giesberg.
Genau.
Shark Horror 3D. Haben wir nicht geschaut. Darum geht's auch heute nicht. Die Claudia hat sich... Oder mich zuerst total verrückt.
Warum haben wir eigentlich Shark Horror 3D nicht gesehen?
Genau, dazu sollten wir ja noch was
hier. Das haben wir schon mehrfach vorher wir waren jetzt irgendwie dreimal in der 3D-Sneak. Beim ersten Mal war es Überraschungs-3D. Da hat es so 4 Euro gekostet und dann haben sie den Preis auf 6,50 Euro angezogen. Und man kann halt hier in Frankfurt schon für 7 Euro in einen normalen Sneak, nicht in einen normalen 3D-Film gehen. Und da sie eigentlich bisher nur wirklich einen Schrott gezeigt haben in der 3D-Sneak, haben wir irgendwann gesagt, für den Preis und die schlechten Filme, das muss eigentlich nicht sein.
Mal von abgesehen, dass ich es witzlos finde, wenn wir eine Woche vorher erfahren, es wird der 3D-Film kommen und dann steht nur einer auf den Vorhersagelisten für die kommende Woche. Das ist ja keine Sneak. Also dann angesagt, schlechter 3D-Film.
Ja.
Nein.
Ja. Ja, aber damit der Sneakpot nicht ausfallen muss, hat die Claudia keine Kosten und Mühen gescheut, ist ins Theater gegangen, also fast.
Hat ein Buch geschrieben? Nein.
Du hast ein Buch geschrieben? wann verkaufen wir eigentlich über sneakpot.de deine Doktorarbeit?
Die wird bestimmt reißend Absatz finden.
Ich glaube auch, wir sollten einen Shop aufmachen.
Ich sag Bescheid, ja. Liebe Hörer. Ja,
aber die kann man doch ganz normal verkaufen irgendwann.
Ja, noch ist sie nicht publiziert, aber natürlich wird sie am Schluss als Buch erscheinen. Allerdings muss ich dich vorwarnen, wissenschaftliche Publikationen sind häufig nicht so billig. Also ja, das gibt es dann nicht für 12,80 Euro.
Ja, aber vielleicht kann man das für den regulären Preis kaufen und du signierst es für unsere Hörer.
Ja, das kann ich natürlich machen.
Aber wir haben doch auf der Sneakpot-Seite diesen T-Shirt-Shop. Vielleicht kann man es arrangieren, dass man die Buchseiten auf ein T-Shirt druckt oder so.
Zumindest in den Ausschnitten, die wichtigsten Zitate aus deinem Buch auf dem T-Shirt. Machen.
Vielleicht die Titelseite vom Cosmopolitan-Kapitel. Da kommt ihr dann auch gleich mal. So viele gute Ideen.
Ja, gut. Ja, liebe Hörer, denke, wollt ihr Claudias Doktorarbeit? Wie ist der Titel von der Doktorarbeit?
Oh Gott, bitte. Also, die eingereichte Doktorarbeit hieß... Shit.
Okay. Kurzer Titel.
Okay. Private Life, The Artist and the Terrorist. US-American in Outside Perspectives in Contemporary Anglophone Novels. So wird das Buch dann nicht heißen am Schluss, aber so heißt der Titel der Arbeit, die eingereicht wurde.
Okay.
Egal.
Ist in Ordnung. Ich habe zwar alle Wörter verstanden, aber die haben für mich in meinem Kopf.
Es gibt keinen Sinnzusammenhang.
Nicht so
gut. Ja, das ist eine dadaistische Doktorarbeit.
Das wäre auch cool. Da. 400 Seiten Dadaismus.
Mit Fußnoten.
Liebe Hörer, Literatur heute im Sneakpot.
Mhm. Ja.
Wir haben, du hast das Werk von, du hast mir vorhin gesagt, sie heißt
Jasmina Reza. Ich habe den neuen Roman Polanski angeschaut, der Gott des Gemetzels heißt, im Original Carnage. Und der basiert eben auf einem Theaterstück der französischen Schauspielerin und Schriftstellerin Jasmina Reza.
Über die müssen wir nachher auf jeden Fall nochmal reden. Da hast du so eine spannende Geschichte vorhin erzählt.
Ich glaube, über ihr Buch wollte ich jetzt erst zuerst reden, oder?
Ja, aber über das andere Buch.
Über das andere Buch? Ich wollte jetzt, glaube ich, über das andere Buch kurz sagen. Okay. So,
mach das ganz. Das steht ganz anders hier in dem Ablaufplan.
Na, den hast du, über den hast du mich nicht informiert.
Steht gar nichts drin. Ah, okay.
Nein, also bevor wir zum Film kommen, Jasmina Reza ist mir auf jeden Fall bekannt durch das fantastische Buch über ihre Zeit mit Nicolas Sarkozy, das sie vor ein paar Jahren geschrieben hat. Das heißt Frühmorgens, Abends oder Nachts. Und es war so, dass sie eben, die eigentlich eine Linksintellektuelle ist, mehr oder weniger bei Sarkozy angefragt hat, ob sie ihn während seines Wahlkampfs für die Präsidentschaft begleiten kann. Und darüber hat sie dann eben im Prinzip eine lange Reportage, wenn man so will, geschrieben, aber eben in Buchform. Und das ist ein sehr interessantes und kluges und lustiges Buch. Also einmal eben Sarkozy so aus der Nähe betrachtet zu erleben. Ich finde auch gerade diese Brechung, dadurch, dass sie eben politisch erstmal aus einem anderen Lager kommt eher, aber sich trotzdem so seinem etwas eigenwilligen Charme nicht ganz entziehen kann. Das ergibt eine sehr, sehr interessante Spannung, auch dadurch, dass sie dann eben eigentlich ihre eigene Reaktion auf ihn so ein bisschen analysiert und eben ein bisschen in Konflikt mit ihren Freunden gerät, die
mögen das wahrscheinlich nicht so gerne, wenn die genau. Wenn da eher aus ihrem linken Lager dann
ja.
Begeisterung also, für diesen
Bösen. Also ein sehr interessantes, spannendes, kurzweiliges Buch, in knapp 200 Seiten oder so, habe ich schon mehrmals verschenkt und werde es wahrscheinlich noch unzählige Male verschenken.
Als du das eben erzählt hast, bin ich ja auch direkt auf Amazon, habe es erstmal bestellt. Ich weiß auch schon, wem ich schenken werde.
Siehst du? Ja, es ist ein gutes Buch, weil man es eben auch Leuten schenken kann, die jetzt so Belletristik nicht unbedingt lesen. Oder irgendwie, ja, also Romane und was auch immer da nicht unbedingt zu beglücken sind. Ja, und es liest sich unheimlich gut, die deutsche Übersetzung auf jeden Fall sehr gut. Ja, gutes Buch. Und deswegen, und auch ein, also man merkt schon in dem Buch, sie ist einfach eine scharfe Beobachterin mit sehr viel Witz und das merkt man jetzt hier in diesem Film auch. Also der Gott des Gemetzels, sie hat ja auch zusammen mit Roman Polanski dann das Drehbuch geschrieben. Und erstmal vielleicht kurz, worum es geht. Wir haben zwei Ehepaare, und zwar das Ehepaar, ich glaube, Cohen oder sowas, gespielt von Christoph Waltz und Kate Winslet, und das Ehepaar Longstreet, gespielt von Jodie Foster und John C. Reilly. Mehr Leute treffen wir eigentlich auch.
Taucht sonst niemand mehr richtig.
Na, aus der Ferne noch sieht man eben mal Kinder im Park, aber und am Telefon noch ein, zwei Leute, aber das war's.
Es spielt also wahrscheinlich nur an einem Ort, oder?
Genau, es spielt in der Wohnung des Ehepaars Longstreet und dieser Begegnung voraus ging ein Vorfall im Park, nämlich der Sohn von Kate Winslet und Christoph Waltz Figur hat dem Sohn von Jodie Foster und John C. Reilly mit dem Stock ins Gesicht geschlagen und dabei hat er zwei Zähne verloren, wie auch immer. So und
das ist aber ein Schlag.
Und diese beiden Ehepaare treffen sich jetzt eben zu Hause beim einen Ehepaar und man merkt sehr stark, sie wollen das irgendwie, wollen sich da gütlich einigen, wie man jetzt mit der Sache umgeht. Sie verfassen zusammen so eine Art Bericht darüber, was passiert ist, diskutieren noch über einzelne Wörter, können wir das so sagen. Alle sind sehr bemüht, höflich zu sein. Naja, Christoph weiß vielleicht nicht ganz so wie die anderen. Ja. Den merkt man deutlich an. Er ist eigentlich, er ist wahnsinnig erfolgreicher Anwalt und er ist ständig am Telefon mit irgendjemandem. Aber selbst er gibt sich ein bisschen Mühe, da eben zu einer Einigung zu kommen. Und Jodie Foster und John C. Reilly, vor allen Dingen Jodie Foster, sind eben ganz übertrieben, indem sie betonen, dass natürlich sie hier den Sohn des anderen Ehepaares nicht irgendwie dämonisieren oder sowas. Also es ist ganz betont am Anfang, wie sie eben versuchen, wie zivilisierte Menschen mit der Situation umzugehen. Und dann, was dann passiert, ist eben, dieses ganze Treffen zieht sich aus verschiedenen Gründen dann länger, als man ursprünglich gedacht hätte. Also Kate Winslet und Christoph Waltz kommen da nicht so richtig weg. Und aus verschiedenen Gründen wird die Situation immer angespannter und gerät natürlich zusätzlich, war dann doch ganz schön außer Kontrolle. Sie fangen auch irgendwann an zu trinken, was nicht unbedingt hilft. Und da brechen dann einerseits eben Spannungen zwischen den Ehepaaren, die sowieso bestehen, aber eben auch sonst bei den Einzelfiguren brechen eben so Themen heraus, die sie eben sehr stark bestimmen und es wird ganz schön aggressiv. Und es gibt eine ganz zentrale Szene, wo eben Kate Winslet auf den Tisch kotzt, Was? Und ich bin ja immer gegen jegliche Form von Kotzszenen, aber ich finde, das ist eine wirklich effektive Kotzszene. Weil das Schöne daran ist,
eine sie, effektive Kotzszene.
Ja, also dramaturgisch wirklich wertvoll, weil, ja. Weil sie kotzt auf den Tisch und sie kotzt auf solche eben den Kokoschka-Bildband von Jodie Foster, verschiedene andere wertvolle Bildbände. Und dann gibt's eben direkt danach, okay, Christoph Waltz und Kate Winslet gehen ins Bad, sie versucht eben irgendwie sich wieder zu säubern und so weiter. Und gleichzeitig versucht eben Jodie Foster ihren Kokoschka zu retten. Und dann wird mit Föhn und Wasser und wie auch immer. Und da tritt zum ersten Mal deutlich zutage, wie hier die Fronten sind. Weil es eben keinesfalls darum geht, Kate Winslet geht's schlecht, jetzt müssen wir uns irgendwie so kümmern, sondern auf einmal ist es der Kokoschka. und es gibt eben so verschiedene, also es ist ein ganz... Also es ist ganz interessant angelegt, wie eben einerseits die Figuren in sich selbst eben so ihre Brüche und Risse und Probleme haben, aber wie auch gleichzeitig diese vier so als Gefüge eben so, das verschiebt sich immer wieder so ein bisschen, wer jetzt mit wem gerade ein Problem hat und so weiter. Das ist unheimlich gut gemacht. Ist wahnsinnig bissig und es ist sehr lustig, obwohl es traurig ist auch gleichzeitig, weil vieles davon so wahr ist. Und ja, also toller Film, finde ich auf jeden Fall.
Aber es ist keine Komödie.
Eigentlich schon. Also es ist, ja, wenn man so will, es ist satirisch, auf jeden Fall sehr bissig, aber es ist witzig. Mhm. Es ist ein Kammerspiel und das muss man ertragen können. Also es ist natürlich so jemand, der sagt, das macht mich ungeduldig, wenn ein Film, er ist nicht so lang, weiß nicht, paar 80 Minuten oder so, wenn ein Film eben die ganze Zeit in einem oder zwei Räumen stattfindet und die Leute miteinander reden im Prinzip, das kann ich nicht sehen, okay, dann ist es nicht der richtige Film. Aber wer sowas ein bisschen mag und eben mag, wie das gezeigt wird, wie die Situation sich entwickelt, wie Leute sich aneinander reiben, also Christoph Waltz zum Beispiel ist fantastisch, so gut, ist fürchterlich arroganter Typ, wo man dann genau merkt, gut, seine Frau hat ihn eben gezwungen, jetzt an diesem Treffen teilzunehmen, was er für vollkommen blödsinnig hält. Im Übrigen, irgendwann sagt auch Jodie Foster über den Sohn von Christoph Waltz und Kate Winslet sagt sie, he's a maniac und dann sagt Kate Winslet, nein, das stimmt ja gar nicht und dann sagt Christoph Waltz, yes, she's a maniac.
Okay.
Und es gibt dann irgendwie, dann ruft noch die Mutter von John C. Reilly an und nervt rum. Irgendwann hat sie dann Christoph Waltz am Telefon, der irgendwas erzählt. Fantastische Szene. Also wirklich, die Schauspieler sind so stark. Also ich finde, Christoph Waltz, Kate Winslet und John C. Reilly sind fantastisch. Jodie Foster ist sehr gut in vielen Szenen. Ich finde, sie hat ein paar kleine Szenen, wo sie ein bisschen zu... übertrieben ist. Sie ist vielleicht auch die Figur, mit der man am wenigsten sympathisiert. Sie ist eine sehr, sehr verkrampfte Person mit sehr starken, so moralischen Maximen, die man nicht unbedingt annimmt.
Okay.
Und ich finde, ihre Figur ist vielleicht ein bisschen zu stark zugespitzt auf das, was eben dann im Endeffekt doch eher verlogen rüberkommt. Bei Kate Winslet ist es ganz...
Aber vielleicht soll das so sein.
Ja, oh. Aber also ich finde, das Ungleichgewicht ist nicht unbedingt eine gute Sache, weil eigentlich ein Vorzug dieses Filmes ist, dass eben in den unterschiedlichen Situationen unterschiedliche Figuren ihre Schwächen und dann vielleicht auch mal wieder ihre Stärken zeigen. Und ich finde, sie ist schon die Figur, die am schlechtesten wegkommt so insgesamt und wo man wenig... jetzt so liebenswerte Ansätze sehen kann. Also bei Kate Winslet ist es so, dass es ganz offensichtlich ist, dass sie ist auch irgendwie Börsenbrokerin oder sowas, also auch eine sehr erfolgreiche Frau, aber sie versucht eben gleichzeitig, sie möchte sich jetzt auf diese Situation einlassen und sie findet es ja so wichtig, dass man darüber redet und sowas. Und sie am Anfang merkt man eben wirklich so, okay, sie hat zwar schon so eine Energie, aber sie hat jetzt Kreide geschluckt und sie hat sich vorgenommen, sie will das jetzt irgendwie so zivilisiert über die Bühne gehen. Das macht sie sehr gut mit so einer unterschwelligen Ungeduld, aber sie versucht sich da so zu zügeln. Und dann, nachdem sie natürlich auf den Tisch gekotzt hat, immer mehr getrunken und so, ist sie die Person, die bei der es total ausklingt, die dann so richtig rumpöbelt. Also sehr, sehr, sehr schön. Also mich hat er sehr gut unterhalten.
Okay.
Ich finde, er ist sehr gut geschrieben, auch sehr gut fotografiert. Sehr, sehr, sehr einfach erstmal, dass man das alles eben immer quasi im selben Raum stattfindet. Aber ich finde, es sieht trotzdem gut aus.
Das kann ja ganz schnell langweilig werden, ja, also, dass man so irgendwie vier Einstellungen hat und drei Close-ups und drei Totale und gut ist. Aber,
ja. Aber das ist die hohe Kunst des Filmemachens, wenn man das schafft.
Das war ja über den Film, mit dem wir vorhin gesprochen haben, ein Mord für zwei.
Ja.
Da arbeiten die so viel mit der Kamera und Sachen im Vordergrund und die Kamera läuft hier rum und da rum und die Leute laufen anders rum, genau. Und das ist halt so komplett choreografiert.
Also ich finde es auch sehr gut gemacht. Ist, ich glaube, ich auch wieder der gleiche Kameramann, mit dem Roman Polanski schon öfter zum Beispiel auch bei der Pianistin so zusammengearbeitet hat. Und es sieht sehr gut aus und ist eben nicht gar nicht langweilig. Also es ist auch so einfach so, wie die Figuren im Raum positioniert sind, es ist häufig sehr gut. Also zum Beispiel bei einem der Telefongespräche, also dem Kate Winslet und Christoph Waltz, wird so ein Kuchen aufgedrückt, den sie eigentlich nicht essen wollen. Dann ruft wieder mal irgend so ein Klient von Christoph Waltz an und er steht dann irgendwie auf, um sich von dem Tisch zu entfernen, nimmt den Kuchen mit und hat dann das Handy in der Hand und will weiter essen und stellt dann den Kuchen auf so eine Kommode, eine ziemlich hohe, und schaufelt dann so. und das ist eine ganz befremdliche Situation. Und natürlich, das Gespräch ansonsten im Raum ist ja tot, dadurch, dass er so ungeniert telefoniert, und er steht dann da so an der Wand und schaufelt den Kuchen, und das ist fantastisch. Also wirklich gut. Ja, also.
Läuft im Moment in den Kinos?
Ist gerade angelaufen jetzt am Donnerstag. In dem Kino, in dem ich war, waren so ungefähr 5 andere Leute. Ich weiß nicht, ob das.
Warum zeigen Sie sowas nicht in der Sneak? Liebes Kinopolis.
Keine Ahnung.
Chuck 3D will wirklich keiner sehen.
Aber ganz ehrlich gesagt, ich glaube, es wäre schrecklich in der Sneak, weil nämlich in der Sneak zu viele Leute wären, die damit nichts anfangen können, die da keine Geduld für hätten und die dann sehr laut wären, und dann würde man ja nicht mitbekommen, um was es geht.
Das war nämlich bei einem Mord für zwei so. Ja. Kann ich mich noch erinnern, war sehr unruhige Stimmung. Es war nicht ein Sneak-Film. Und da waren viele Leute, die sich einfach auch reingerufen haben und nicht zurechtgekommen sind mit der Thematik. Und ja.
Ja, also toller Film. Ich finde es so ein bisschen in der Tradition von Who's Afraid of Virginia Woolf. Also da gibt es ja diese Verfilmung des Albi-Theaterstücks.
Wer hat Angst vor Virginia Woolf?
Genau, der deutsche Titel. Genau, also so ist eben so ein bisschen, gut, da sind sie eben auch zwei Ehepaare und die Dynamik ist ein bisschen andere, aber es ist eben auch so, du bringst sie so zusammen und dann schaust du, was mit denen passiert, wenn sie nur lange genug miteinander reden. und hier ist eben das ganz Schöne, ist eben, es gibt mehrere Stellen, wo es jetzt so aussieht, jetzt verabschieden sie sich, gehen raus, sind schon im Aufzug und sowas. Aus verschiedenen Gründen werden sie dann wieder zurück in die Wohnung buxiert. Und,
oh Gott, so, oh Gott.
Und dann wird es eben alles immer schlimmer.
Okay.
Ja, also hat mich sehr amüsiert.
Gut. Ja. Schauen, Kommentare schreiben.
Ja. Also kein Film für jeden, aber für Leute, die sowas in die Richtung gerne mögen. Auf jeden Fall eine Empfehlung. Ja, ich gebe... 9 Punkte.
Stramm.
Ja.
Sehr schön.
Und lest das Buch von Yasmina Reza.
Sarkozy.
Genau.
Oder das dazu auch?
Wie heißt der Buchtitel nochmal?
Früh, morgens, abends oder nachts.
Und das ist aber jetzt der Titel von der Präsidentschaftskandidatur.
Genau. Das Theaterstück heißt Le Dieu du Carnage. Also genauso, auch der Gott des Gemetzels.
Ja.
So.
Nächster Punkt.
Nächster Punkt. Was ist denn der nächste Punkt?
Der Martin.
Aha.
Der Martin ist der nächste Punkt.
Der total, total verrückte, genau. Martin.
Erzähl uns von einem total, total verrückten Film.
Ich habe gestern Abend mal wieder in meinen DVD-Schrank gegriffen und mal wieder einen dieser berühmten alten Filme geguckt.
Ach so, ich dachte, der sei von 2009.
Nee, der ist aus den 50ern. heißt Eine total, total verrückte Welt. Ich glaube, oder mit meinem total, egal. Mit Spencer Tracy. Und es geht darum, dass das auf einer Landstraße in den USA ein Auto wild andere Autos überholt und irgendwann direkt in der Kurve die Kontrolle verliert und in den Abgrund fährt. Und 5 Autos hinten dran halten an und versuchen irgendwie noch erste Hilfe zu leisten. Und finden halt den Fahrer, der verletzt ist, aber auch doch noch reden kann. Und der erzählt ihnen halt eben, er wäre auf dem Weg gewesen zu einem bestimmten Park und dort hätte er einen Schatz vergraben. Also viel Geld, wären irgendwie $300,000, was in den 50er Jahren irre viel gewesen sein muss. Und und sagt aber, wir sollten sich unbedingt davor hüten, dass die Polizei das mitkriegt. Und in dem Moment hört man auch schon ein bisschen die Sirene im Hintergrund und die fünf Leute sind sich einig, das ist alles Quatsch, und steigen in ihre Autos und sagen der Polizei auch nichts, und der Autofahrer, der stirbt dann auch und fahren los. Und dann fahren sie aber, weil es eben einsame Landstraße ist, fahren sie natürlich so in diese Kolonne weiter, die Straße, und dann merkt man, wie sie dann halt eben mit ihren Mitfahrern, die nicht mit runtergeklettert sind, diskutieren und so langsam Zweifel aufkommen, ob nicht doch was an der Geschichte dran ist. Und als dann der Letzte, das ist ein Lastwagenfahrer, dann irgendwann stehen bleibt und guckt, was machen die anderen, steigt aus, geht um die Ecke, plötzlich stehen sie alle vor ihm. Ja, also jeder misstraut plötzlich dem anderen. Und dann versuchen sie es erstmal ganz zivilisiert zu regeln und gucken, wie sie das Geld aufteilen können. Wie Carnage.
Also, es hat schon eine gewisse Ähnlichkeit. Ja.
Genau so. Dann stehen sie da, diskutieren, ja, also es sind 300.000 Dollar und wir sind fünf Leute, die in den Abgrund gestiegen sind. Wir teilen es unter fünf Leuten auf. Oder wir machen es so, wir sind vier Autos gewesen, wir teilen es eben unter vier Autos auf. Und so, und dann irgendwie ist einer immer nie zufrieden, weil er sich benachteiligt fühlt bei den Rechenmodellen, und irgendwann schlägt dann also ein ganz witziges, irrwitziges Modell vor. Naja, wir machen das so, ein Anteil für jedes Auto, ein Anteil für jede Person und ein Anteil für jeden Mitfahrer, der in den Autos war. Und sie sind zu zweit in einem Auto, das heißt, sie kriegen zwei Anteile, sie haben ein Auto, es gibt einen dritten Anteil und so weiter. Ja, das ist ein ganz lustiges Modell. Bis einer dann den Vorschlag macht, machen wir es doch so, wer als erstes an mein Geld ankommt, der kriegt's auch. Und schon steigen sie alle Autos und rasen wie die Bekloppten durch Amerika. Sind halt 200 Meilen, die sie zu überwinden haben, und rammen sich gegenseitig, und dann irgendwie hat der eine Reifenpanne und versucht sich halt gegenseitig wild zu bescheißen. Einige steigen dann irgendwie in ein Flugzeug, und dass sie gar nicht fliegen können, und also passiert halt allmögliche, also 50er Jahre Klamauk ist das letztendlich, und geht halt die wilde Jagd los, und irgendwann kommen sie an Schatz, graben wild, und ja, das ist ein Film, der nicht allzu hohem Niveau sich abspielt, aber
er war 1964 immerhin für Golden Globe bester Film, Komödie und Musical nominiert.
Das ist halt, es gibt ja neulich, es gibt jetzt ja mal wieder diese Diskussion, gibt ja Leute, die zum Beispiel, glaube ich, Billy Crystal, verlangen, dass für die Oscars so eine Kategorie auch eingeführt wird, weil eben Komödien fast keine Chancen haben, einen Oscar zu gewinnen. Ja. Allerdings, ich finde eben, der Nachteil ist, dass ich glaube, diese Kategorie bei den Golden Globes manchmal auch ein bisschen aufgefüllt wird, weil dass es solche Knallerkomödien gibt, die so einen Preis wirklich verdient haben, ist vielleicht auch nicht in jedem Jahr so.
Ja, und wenn, dann ist eine Nominierung auch schon viel wert. Mhm. Ja. Hat einen Oscar gekriegt für besten Tonschnitt, falls jemand interessiert. Ja. Ich habe gerade, da muss ich schmunzeln, den original englischen Titel gefunden. It's a mad, 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 mad world.
Siehst du? Tja, wie viele Punkte gibst du?
Ja, ich gebe.
Das ist ein Film, wo es einfach ist, Punkte
zu geben. Es ist echt nicht einfach. Ich gebe 6 Punkte.
Okay.
Er ist unterhaltsam, aber er ist sehr lang und zieht sich teilweise ganz schön.
Okay.
In der Premierenfassung 193 Minuten.
Ja. Wow. Ja. Und das eben 193 Minuten ist halt, der Film besteht fast nur aus wilden Autoverfolgungsjagden, die irgendwie über die Kreuzung schießen, da kommt einer von der nächsten Kreuzung, das ist immer so ein Gewusel halt eben, ja. Und
okay, die deutsche Fassung ist immerhin 154 Minuten noch lang. Ja. Also auch für eine Komödie. Ja. Lang. Auch hier wieder digitalisieren, Sneakpot, Kurzschnitt machen.
Ja.
Das ist ja mein Job.
Kannst du der Claudia weitergeben.
Ich vermische dann It's a Mad, 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 Mad World mit, was war das, Aviator.
Ja.
Ja, könnte funktionieren.
Ja.
Ich weiß nicht, was dein Ablaufplan jetzt vorsieht, aber ich finde, hier muss man doch sagen, durch das, was der Martin jetzt gerade übersichtlicherweise über diesen Film erzählt, ist er geradezu prädestiniert für die Herausforderung, die wir erhalten haben.
Ja, ja.
Unser Hörer Matthias hat uns nämlich herausgefordert und hat, nachdem letzte Woche so schön über den Malteser Falke gesprochen wurde von Martin, wir sollen doch mal den Inhalt von Tote schlafen fest zusammenfassen. Und ich wäre jetzt sofort bereit gewesen, darüber zu reden, welche Tochter wie wo verrückt war, wer abhanden gekommen ist und wer sonst noch nie wieder auftaucht oder doch oder wie auch immer. Aber ich möchte natürlich gerne unterstützt werden und Stefan hat den Film, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Okay, deswegen müssen wir die Sache nochmal vertagen, aber wir arbeiten dran. Und wir werden das dann, der Challenge ist dann, wir geben uns am besten ein Zeitlimit, wir sagen, in einer Minute, oder?
So. 90 Sekunden, das Ding zusammenzufassen.
Ja.
Und zwar so, dass jeder 30 Sekunden hat. Also wenn wir zu dritt sind, beziehungsweise wenn wir zu viert sind, dann halt 90 Sekunden durch
4 und durch 5. Teilen wir es dann Teil des Films auf, das ist ziemlich schwierig.
Ich weiß nicht, ob das
dem Film gerecht wird. An und dann gibt es einen Gong und dann ist der nächste dran.
Also ich glaube, viel Spaß muss schon sein. Ich glaube, das wird dem Film nicht unbedingt gerecht, wenn man den so kurz zusammenfasst.
Das stimmt, okay. Aber wir werden es versuchen. Egal, wir arbeiten dran.
Ja, wir arbeiten an einem langen Satz.
Ja, ja. Genau.
Den müssen wir dann aufschreiben und ablesen. Ja, du hast, das ist eine tolle Überleitung, wie du das hingekriegt hast. Matthias hast du ja getroffen.
Ja.
Ja, wo?
Ja, auf dem Konzert von Ben Shadow, Pele Caster, Michi und Dirk, aber nicht in der Pinken Bar, sondern am folgenden Abend in Rüsselsheim im Rind.
Matthias, warum warst du nicht in der Pinken Bar?
Ehrlich gesagt weiß ich das nicht, aber vielleicht, weil wir uns da noch nicht kannten. Aber hätte
ja, aber er hört uns doch, oder?
Aber ich glaube, weil er aus Mainz kommt.
Na, also.
Dann dachte er vielleicht, er geht nach Rüsselsheim.
Ja, wir hatten so auch viele Gäste aus Mainz.
Tja, weiß nicht, vielleicht war er nicht sicher, ob er uns mag.
Es gibt Alkohol, er könnte sich, hätte sich weglösen können, hemmungslos. Und Musik, die er mag. Na gut.
Tja.
Ja, ja. Beim nächsten Mal.
Beim nächsten Mal. Wie war das Konzert? Im Rind? Im Rind. Das ist genauso wie im Bett.
Ich war da ja noch nie. Ganz, ganz nette Location, finde ich.
So gemütlich wie die Pinke Bar oder anders?
Nicht so gemütlich wie die Pinke Bar. Vom Publikum her etwas unterbesetzt, leider.
Oh.
Ja, die da waren, haben sich wirklich Mühe gegeben. Aber mir wurde schon von der Band gesagt, wir haben uns nicht ausreichend Mühe gegeben. Wir mussten wieder singen und so. Was ja ein bisschen schwierig. Ich meine, hier in der Pinken Bar ist eben so, dass es ja alles sehr intim ist und dann traut man sich doch eher mal etwas laut und falsch zu singen. Dort war es so, dass die Bühne eben ist und dann ist fast so wie ein Graben und dann standen Tische und die Leute saßen. Dann musstest du quasi über diesen Graben hinweg zur Band singen.
Oh.
Und das fördert natürlich die Gesangswilligkeit, gibt es dieses Wort? Nein. Beim Publikum nicht direkt. Deswegen war die Band nicht ganz zufrieden mit uns, glaube ich. Aber es hat richtig geknallt. Also war wirklich gut, weil der, ich weiß nicht, ob ihr da dabei wart, Pele hat ja hier am Vortag darüber nachgedacht, ob ein Teil seines Materials richtig für die Pinke Bar ist, weil es eben doch etwas rockiger zum Teil ist.
Wo am Schluss dann noch? Nee, spielen wir nicht. Ah, doch, spielen wir. Nee, spielen wir nicht.
Wobei ich ja finde, also ich finde, dass auch diese ruhigeren Versionen all seinen Stücken gut stehen. Aber ich habe dann am nächsten Abend eben gehört, was er meint. Ist schon so, dass sie auch in der lauteren Version, also da knallen sie halt dann richtig. Also ich finde, beide Versionen haben ihren Charme, aber die Jungs haben dann nochmal richtig gerockt. Am Dienstag. Na, das war dann.
Das wäre, glaube ich, in der Pinken Bar nicht ganz so cool gewesen. Ich hatte ja schon Angst, als sie da aufgedreht haben und Abtempo gemacht haben, dass 40 Sekunden später die Nachbarn
sich beschwert haben. Es hat sich ja übrigens rausgestellt, dass es nur ein Gerücht war, dass die Nachbarn sich beschwert haben.
Ja.
Ne?
Ja.
Kurioserweise.
Hm. Ja.
Ha, okay.
Gut. Sollen wir auflösen, wie das aufkam oder lieber nicht?
Ich weiß nicht, wie es aufkam.
Nicht?
Nee.
Ich stand vorne mit der Theresa und wir haben überlegt, oh, es wird laut und so. Und dann ist die Theresa vorgegangen zu den Musikern und haben gemeint, so, ja, hier können wir ein bisschen leiser drehen. Ah. Die hat nämlich irgendwie in der Pause oder nach der Pause den Verstärker ein bisschen hochgedreht.
Okay.
Und ja, mach mal ein bisschen leiser. Und da hat irgendjemand verstanden, die Nachbarn haben sich beschwert. Die Nachbarn haben sich nie beschwert. Wir hatten nur Angst, dass es jetzt lauter wurde und wollten halt ein bisschen das Tempo raus, also die Lautstärke rausnehmen. Hatten deswegen gesagt, sie sind zu leise. Aber Nachbarn haben sich keine beschwert. Okay.
Ja, ansonsten war das Konzert in der Pinken Bar natürlich wieder ganz wundervoll.
Ihr habt echt was verpasst, Hörer.
Ja, es war ganz toll.
Ja, es ist so schön, schön intim und
Man hat direkten Kontakt zur Band.
Ja, die Füße berühren sich.
Ja,
durchaus.
Ja, nein, und es wurde auch ein bisschen was getrunken.
Ja.
Ja. Ein bisschen?
Ja. Zwei Flaschen Rum, eine Flasche Gin, eine Flasche Williams Chris.
Alles die Band.
Ja, und die Gäste haben auch ein bisschen getrunken. Aber die Gäste haben sehr zurückgehalten. Nein.
Ja.
Es haben alle gut getrunken. Ja, aber war schön.
Es war ein sehr schöner Abend. Und ich glaube, die Jungs sind ja wie heute Abend noch in Mannheim oder so und dann Tourabschluss in Hamburg. Also habt ihr, wenn ihr das hört, leider die Tour schon verpasst, wenn ihr sie nicht gesehen habt. Aber ihr könnt immer noch Peles Album kaufen.
Das es bei Amazon gibt, ne?
Das es bei Amazon gibt, das heißt was immer, ohne Lücke.
So
wie im Englischen.
So wie die Voda so früher.
Genau. Ja, also offensichtlich ist es ja programmatisch. Pele strebt ja an, dass was immer so wie whatever im Englischen zusammengeschrieben wird. Ich habe die CD schon und habe sie mir angehört und finde sie wirklich toll.
Ja?
Ja.
Also lohnt sich
total.
Kaufen.
Ja.
Okay. Kann ich jetzt zusammen mit dem Sarkozy-Buch bestellen.
Genau. Pele Caster, was immer.
Finde ich. Spielt da Ben auch den Bass?
Ja.
Hört man den?
Ja.
Ja, mein Ablaufplan ist fertig. Jetzt ist Zeit, die Hörer noch kurz Fragen stellen zu lassen.
Ach ja, pinkes Dach. Ich wollte nur noch sagen, du musst nicht nochmal sagen, dass der Christoph cool ist, weil A, vielleicht liest er das gar nicht und B, ist es ein bisschen jämmerlich. Also bitte such dir mal eine andere Strategie.
Haben wir noch kurz Live-Zwischenstand von Robert?
Der Bob ist nämlich heute nicht da, weil er curlt.
Genau, er ist auf der Curling-Meisterschaft von Baden-Württemberg und da geht es wohl um die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft.
Er möchte baden-württembergischer Curling-Meister werden.
Ja.
Cool, aber nicht er alleine, sondern sein Team, oder?
Sein Team.
Ach so, ja,
logisch. Curling macht man immer im Team, oder?
Ja, zu viert, beziehungsweise zu fünft, also man ist zu viert auf der Bahn. Und einer ist so der Auswechselspieler, der wo man dann zwischen den Runden tauschen kann.
Nee, der Zwischenstand ist, dass sie noch nicht spielen, sondern erst in knapp 2 Stunden dran sind. Und einen Live-Ticker gibt's nicht, weil so modern sind die nicht ausgestattet.
Ja, aber cool, ziemlich erfolgreich, der Bob.
Das heißt, wir müssen es lesen in der Zeitung.
Steht das in der Zeitung?
Das wird in der Zeitung stehen, ja. Also
kann man das auf unsere
baden-württembergischen Rundschau wird man
das Ergebnis? In
der baden-württembergischen Rundschau.
Wir geben das Curling-Ergebnis auf unserer Website bekannt.
Ja, genau. Und und wenn er Meister oder Zweiter wird oder so, dann darf er zur deutschen Meisterschaft fahren.
Cool.
Und das ist schon mal richtig spannend.
Und wenn er da Meister oder Zweiter wird, darf er zur WM fahren.
Cool.
Und dann darf man zu Olympia?
Das wird vom Deutschen Sportbund entschieden, wer da fährt, glaube ich, beim Curling. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es dauert aber auch noch 3 Jahre, bis die Olympischen Spiele sind.
Also Robert Krüger, nur wenige Schritte trennen ihn von der Medaille.
Quasi 3 Siege.
Ja. Das ist nicht viel.
Wie Detlef die Soest sagen würde, das ist die größte Chance deines Lebens.
War der nicht letztes Jahr schon? Haben die nicht letztes Jahr schon um Meistertitel gespielt?
Wart ihr schon mal beim Curling dabei?
Ich habe sogar schon mal mitgemacht.
Ach so.
Ich war schon mal.
Ich habe es noch nie gesehen. Mich würde es eigentlich mal interessieren.
Du hast noch im Fernsehen. Also hast schon mal gesehen?
Schauen, aber noch nie live. Ja. Und im Fernsehen glaube ich auch nur bei Stefan.
Das gibt einen.
Ich habe vor Olympia gesehen immer.
Das gibt einen fantastischen Muskelkater im Oberschenkel.
Ja.
Also es ist wirklich. Also ich weiß noch, dass ich da 2 Tage gehumpelt bin.
Okay. Es ist aber so, wenn es irgendjemand in die Simpsons geschafft hat, ne, dann muss es bedeutsam sein. Das ist der Ritterschlag, genau. Und Curling war auch letztens bei den Simpsons.
Echt?
Ja. Das stimmt, gesellschaftliche Relevanz wird heutzutage bei den Simpsons-Auftritt
festgelegt. Das ist
lass uns mal in uns gehen und überlegen, was dann alles gesellschaftlich relevant ist. Okay. Aber
sind wir relevant?
Wir waren noch nie in Simpsons. Wir sind offensichtlich gesellschaftlich nicht relevant.
Komplett irrelevant.
Aber ich fühle mich viel besser, weil die Flimmerfreunde waren auch noch nie.
Wenn Bart Simpson irgendwann einen Podcast macht über Filme, dann haben wir es geschafft.
Ja, shit, das wird nie passieren.
Aber du musst mal Robert fragen. Die gehen, glaube ich, einmal die Woche zum Curling. Also Curling-Training, da kann jeder mit. Oder die spielen sogar samstags. Die spielen auch samstags hier in Frankfurt.
Ich werde mich mal erkundigen.
Ja.
Werde mir das mal anschauen.
Kannst du mit?
Dann können wir ein
Audio-Pool oder irgendwas. Sliden wir neben dir her mit dem,
ach so,
mit dem Aufnahmegerät. Und du gibst den Sitz da in der Hocke bei der Ballabgabe. Nee, wie heißt das Ding? Steinabgabe? Ballabgabe.
Nee, also ehrlich gesagt, Sportarten.
Ich finde, das wäre aber eine Videofolge, man, oder?
Man sich auf,
dann machen wir eine Videofolge.
Niemals. Sportarten, wo man sich
auf
rutschigem Eis fortbewegt. Nicht mein Ding. Der schlimmste Tag meines Lebens, die zwei schlimmsten Tage meines Lebens, die ersten zwei Tage auf Langlaufski. Echt
schrecklich. Okay. Das habe ich noch vor mir.
Langlauf kenne ich nur aus meiner Kindheit.
Wobei Langlaufski auch viel schlimmer ist, wenn du ganz gut Abfahrt-Ski fährst, weil du dann erstmal alles vollkommen falsch machst. Und ich genau so falsch draufstellst.
Oh, okay.
Ja, und dann war halt mein allererster Tag auf Langlaufski auch gleich in diesem Trainingszentrum in Ruhpolding, wo auch an dem Tag Uschi Diesel unterwegs war, weil ich damals einen jungen Herrn kennengelernt hatte, der dort auch trainiert, und der wollte halt da an seinem freien Tag hingehen und hat mich mit hingenommen. Und
Der auf ihrem Niveau trainiert oder der nur so trainiert?
Der war damals im Jugendkader irgendwie da.
Okay.
Und das war wirklich schrecklich, weil da war ich dann eben auf einer Bahn als absolute Anfängerin, total frustriert, und um mich zogen so die Leute ihre Runden in einem ganz guten Tempo. Das war wirklich schrecklich.
Boah.
Aber ich muss sagen, Happy End, inzwischen mag ich Langlauf.
Echt? So,
ja, eigentlich doch ganz cool.
Lieber als Abfahrt, oder?
Nee.
Abfahrt geht schon mehr ab, oder?
Ja. Aber Langlauf ist so schön eben, ne? Also wenn du schönes Wetter hast, klaren Himmel, und es ist halt nicht so langweilig wie einfach irgendwo lahm in der Gegend rumstapfen. Du kannst eben schon ein bisschen Tempo. Ist aber
wahnsinnig anstrengend.
Es ist echt anstrengend.
Ja, das ist echt fies. Ja. Machen ja auch viele von den Ausdauersportlern, ob jetzt Radfahrer oder Läufer oder Triathleten oder sonst irgendwas, machen im Winter Langlauf.
Ja. Also in Norwegen habe ich das dann gelegentlich gemacht, wo das ja eigentlich weniger... also nur gelegentlich mit solchen festen Läufen ist, sondern die haben eben solche Waldwege, wo sie dann langlaufen, und das hat echt Spaß gemacht.
Wenn es genügend Schnee gibt, wird ja hier im Taunus auch wieder gespurt.
Okay. Mhm. Treffen wir uns zur Aufnahmen und laufen quer durch Frankfurt beim Sneakpot? Glaube ich nicht.
Nee.
Hast du Langlaufski?
Nee.
Nee. Kann man sich aber überleihen.
Ich habe noch welche.
Du hast Langlaufski?
Ich habe Langlaufski, ja.
Cool.
Ja. Wow. Ja, bei Martin oben auf dem Berg, da ist ja auch, wenn das Auto nicht mehr fährt, dann musst du irgendwie zum Milch holen fahren.
Genau. Ich glaube, es gibt bald Schnee.
Nein. Wir sind schon etwas moderner. Wir kriegen die Milch mit dem Hubschrauber gebracht.
Ah.
Abgeworfen.
Treffen sich alle auf dem Dorfplatz und die Milch schlägt ein.
Das erinnert mich schon wieder an The Thing irgendwie. Gibt es bald Schnee? Glaubt ihr das?
Ja.
Ja?
Ja, bei euch da oben sowieso. Ja.
Also, dass wir Schnee kriegen, da glaube ich sehr fest. Wir hatten jetzt die letzten 3 Jahre hatten wir sehr intensiv Schnee.
Die Vorhersage sagt,
ich habe auch schon Schneeschaufeln gekauft.
Guten Winter vorher, ne?
Ich habe 2 Schneeschaufeln und 2 Ersatzstiele.
Dann wird es bestimmt nichts mit dem Schnee.
Ja. Ich habe ein Feuerzeug, damit mache ich dann mit die Straßen sauber. Hm.
Nee, weil ich fand, so vorgestern Nacht oder so roch es schon mal so ein bisschen nach Schnee.
Ja. Ich fand auch heute Morgen noch beim Aufstehen so.
Schön, ich freue mich. Ja.
Mhm. Und gestern fahre ich nach Hause, 2 Grad Dauerregen. Was ist denn das? Mhm. Das ist echt nervig. Naja.
Na gut, mal sehen.
Liebe Hörer, wir schweifen ab, merkt ihr?
Es ist, aber das hat einen guten Grund. Es ist ja erstes Adventswochenende, nicht wahr? Da muss man ja schon mal kurz
die
über
ersten Weihnachtsmärkte
den kommenden Schnee reden.
Essen wir noch ein Plätzchen, jeder?
Hm. Ich glaube, ich nehme lieber eine Rumkuchen.
Für die pinke Bar angemessene.
So, bevor wir jetzt hier in der pinken Bar noch ein bisschen rumkugeln.
Wünschen wir euch einen guten Start in den Advent. Oder wenn ihr so einen Scheiß nicht macht, dann einfach Dezember oder so, oder wie man es nennt.
Ja, Dezember ist der letzte Monat.
Aber Advent kann man ja auch machen, wenn man Weihnachten nicht feiert.
Ja, man kann auch Weihnachten feiern, wenn man nicht dran glaubt, oder?
Ja. Ich weiß, dass es geht.
In diesem Sinne.
Genießt euren Glühwein.
Nächste Woche wieder mit Sneak.
Genau. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Was denn?
Ich bin kalt hier.
Ach, ich habe Halt verstanden.